Guten Tag zusammen. Wir wollen jetzt mal langsam mit dem Talk anfangen. Cool. Ja, es ist mir eine große Freude, Christian auf der Bühne zu begrüßen. Er ist beruflich ThinkPad-Sammler, nebenberuflich Podcaster. Und heute geht es darum, dass früher nicht alles besser war vielleicht. Ich bin gespannt. Viel Spaß.
Hallo zusammen. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid und auch nochmal von mir herzlich willkommen. Und ja, mein Vortrag trägt den Titel Früher war nicht alles besser, unzuverlässige Hardware und halbgare Software. Man neigt ja immer dazu zu sagen, ja, früher war alles besser, und erschreckenderweise hat man eigentlich nie recht damit. Darum soll es heute gehen, natürlich konkret mit dem Fokus auf Hardware. Wie Lukas gerade schon so schön angeteasert hat, bin ich vollberuflicher Retro-Hardware-Sammler. Nein, eigentlich nicht. Also eigentlich bin ich IT-Berater und Trainer, aber Sammler auch obsolete Hardware, ironischerweise. Ich blogge schon relativ lange, aber meistens spreche ich eher in Mikrofone und bin Teil mehrerer Podcasts. Urlaub im User Space ist unser neuestes Projekt. Faxinformatik und das ThinkPad Museum sind aber zwei weitere Projekte, in denen ich unterwegs bin. Habe auch hier so ein paar Sticker vorne. Und vielleicht beginnen wir mal mit meiner persönlichen Sammlung, weswegen ich glaube, eventuell ein bisschen was zu dem Thema beitragen zu können. Also ich habe so ein 486er, ein Celeron, Pentium 2. Sagt ihr eigentlich Pentium oder Pentium? Das ist so die Frage, die man mir im deutschsprachigen Raum nie so richtig beantworten kann. Von daher seht es mir nach, wenn ich beides mal mische. Pentium 2, Pentium 3, noch eine Alpha und eine Spark, Unix Workstation, und ist jetzt kein Schreibfehler. Ich habe 77 unterschiedliche ThinkPads, die man auch hier in diesem Bild sehen kann. 8 weitere Notebooks, die keine ThinkPads sind, also auch das gibt es manchmal. 6 PDAs und ein paar Boxen und Handbücher, wobei ich bei diesem Anblick nochmal Wert drauf legen möchte, zu betonen, dass ich jederzeit aufhören kann. Ich will nur nicht, also von daher, es geht mir gut. Aber bitte keine weiteren Fragen zu meinem Suchtverhalten. Aber vielleicht richte ich die Frage auch mal in eure Richtung. Aus welcher Ecke kommt ihr denn? Jetzt habe ich so ein bisschen meine Hardware gezeigt. Und mich würde natürlich interessieren, wer hat denn von euch so mit einem Homecomputer in den 80ern angefangen? Also so ZX Spectrum, C64, da gehen, ja doch, ich würde sagen, so ein gutes Drittel der Hände gehen hoch. Das ist spannend. Ich habe auch vorhin jemanden mit einem ZX Spectrum T-Shirt gesehen. Genau, super. Bei dir habe ich es mir schon geahnt, dass du in den 80ern angefangen hast. Wer hat denn in den 90ern angefangen? Also mit einem Personal Computer, 286er, 386er. Da gehen auch, ich würde sagen, ein kleines bisschen weniger die Hände hoch. Ich muss meinen halt natürlich auch heben, denn das war für mich der Einstieg in diese wunderbare Welt.
Eine Frage.
Die Frage kam gerade, ob Single-Board-Computer der 80er Jahre auch dazu zählen. Da würde ich sagen, definitiv. Ja, zählt auch mit rein. Und die letzte Gruppe, wer hat denn so in den Pentium 1-2-Ära, also so Mitte, später 90er angefangen oder vielleicht noch später, so ab Windows XP? Da gehen ein paar vereinzelte Hände hoch. Wer weiß, wie die Windows XP Serial Number weitergeht nach FCKGW? Egal, lassen wir das. Wir wollen hier keine Legal Actions für das C3-Bock hier generieren. Werfen wir vielleicht mal eher einen Blick auf die Agenda, was wir uns heute so anschauen werden. Also erstmal werde ich ein bisschen was zur Motivation sagen, warum man zu dem Thema einen Talk hält vielleicht auch. Dann schauen wir uns mal RANS-Hardware an, dann RANS-Software, und dann gucken wir vielleicht mal drauf, hat es denn überhaupt noch Sinn, im Jahr 2025 mit Retro-Computing überhaupt anzufangen? Also so ein bisschen vielleicht Schutzmaßnahme für euch, wenn ihr darüber nachdenkt, in dieses Hobby einzusteigen, oder Motivation. Und ich glaube, eingehend kann man mal festhalten, Retro-Computing und Gaming erfreut sich großer Beliebtheit. Aber die Frage ist halt, war denn früher wirklich alles besser? Also waren die Spiele besser? War die Software besser? Vielleicht gibt es ja auch so ein paar Dinge, die aus guten Gründen vergessen wurden. Also so ein paar Leichen, mit denen man heutzutage nichts mehr zu tun hat. Das heißt, wir wollen so ein bisschen die Mythen aufdecken und auch so ein kleines Worst-of beleuchten und halt gucken, solltet ihr jetzt damit beginnen. Beginnen wir mal mit der Hardware und gleich mal mit so einem Mythos, den man häufiger mal hört, wenn man sich mit Menschen unterhält. Früher war alles einfacher, heutige Geräte sind viel zu hoch getaktet, die CPUs werden viel zu heiß. Ja, kann man so sehen, aber ich weiß nicht, früher war das auch nicht besser. Also vielleicht so ein bisschen einen Schritt zurück. Ja, also bis zum Intel 486er DX33 haben CPUs keinen Lüfter gehabt. Das war dann vielleicht einfacher. Und man hat sogar Rechner gehabt, die ohne passiven Kühlkörper ausgekommen sind, wenn man eine gute Gehäuselüftung hatte. Aber spätestens beim Pentium und beim Pentium Overdrive war damit eigentlich Schluss. Ja, das war so eine CPU, die ist zwischen 92 und 98 vermarktet worden, so eine Upgrade-CPU. Dann hat man dann halt höhere Taktraten gehabt, schnellere Busgeschwindigkeiten. Und was man auch gerne vergisst ist, Notebooks waren eigentlich immer mit Lüftern versehen, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Also ein Lüfter hat man eigentlich immer gehört und Laptops haben immer so ein bisschen vor sich hingeheult. Und ich habe sogar ein Gerät in meiner Sammlung, der hat sogar das Netzteil einen Lüfter, weil das Netzteil sonst einfach krepieren würde, um den Rechner mit Strom zu versorgen. Und da würde ich sagen, das war definitiv früher nicht besser. Ich gucke jetzt hier auf so ein 14-Zoll ThinkPad, das jetzt gerade ohne Lüfter läuft, Netzteil, das nicht glüht und ein Loch in die Tischkante brennt. Also würde ich sagen, ist heute schon ein bisschen besser als früher. Ja, hier auch ein paar Bilder dazu. Hier ein schöner 486er SX2, 50 MHz aus dem Jahr 92. Wir sehen hier ohne aktiven Kühlkörper und auch ohne Kühlrippen. Nebendran der besagte Intel Overdrive, der allerdings schon passive Kühlung benötigt, weil er hat irrwitzige 66 MHz. Die wollen gekühlt werden. Ja, von daher... Hier auch besagte PSU mit dem Lüfter. Das hat aber einen Hintergrund, warum der Lüfter drin ist. Das ist nämlich das Netzteil von einem Medion-Laptop mit einem Intel Pentium 4-Prozessor. Und der Pentium 4 ist ja schon bekannt dafür, dass er jetzt nicht neue Rekorde in Effizienz gesetzt hat. Das heißt, der generiert viel Abwärme, der braucht viel Strom und so viel Strom, dass das Netzteil auch eine Kühlung braucht. Demgegenüber steht aber eigentlich ein anderes cooles Projekt. Und das ist auch schon ganz schön alt, das ist 22 Jahre alt und zwar hat man es damals schon geschafft, ein Pentium 4 auf über 5 GHz zu takten. Ja, da lacht man heute drüber, ja, die IBM Power Architektur kann das schon seit Jahren und auch AMD Threadripper laufen mit dieser irrwitzigen Geschwindigkeit, aber das war damals schon möglich und da wollte ich mit euch mal ein bisschen reingehen, weil ich finde, das ist so ein spaßiges Projekt aus der Vergangenheit von Toms Hardware, das war damals eine sehr beliebte Webseite, ein Online-Blog, der sich mit Hardware-News beschäftigt hat. Und die haben sich so gedacht, ja cool, neuer Prozessor, wollen wir mal gucken, was da so geht. Und dann haben sie sich gedacht, das wäre doch cool, wenn man so einen Pentium 4 nimmt und den einfach mal mit flüssigem Stickstoff kühlt, because why not? Und dann haben sie einen genommen mit 3,2 GHz, 82 Watt TDP, haben so einen Intel Xeon Serverprozessor-Lüfter genommen und haben gedacht, den bauen wir mal neu. Weil, warum auch nicht? Und dann haben sie halt eben sehr viel Kupfer eingesetzt und haben mit einer hohen Präzisionsarbeit im Prinzip dafür gesorgt, dass man einen customizeden Kühler für diesen Sockel baut. Und der musste aber halt auch eine Temperatur von minus 196 Grad Celsius aushalten. Vielleicht hier eine kleine Side-Note, Stickstoff gefriert bei minus 210. Und da wollten sie halt möglichst nah rankommen, um diese gigantische Abwärme, die diese CPU ja generiert, runterkühlen zu können. Das war mit Wasserkühlung und klassischen Lüftern so nicht zu regeln. Und vielleicht auch nochmal hier so zum Verdeutlichen, TDP-Abwärme auf einer DIE-Fläche von 1,12 Quadratzentimeter, also so die Größe einer Fingerkuppe. Und auf dieser Größe wirklich minus 196 Grad Celsius, das ist schon ziemlich irrwitzig, wie ich finde. Sie haben dann einen Kfz-Zulieferer genommen, der dann eben den Kühler anpassen und erstellen sollte. Und sie haben auch ein Mainboard genommen, das damals recht bekannt war, und haben da erstmal angefangen, Spannungsregler drauf auszutauschen. Weil da ist einer drauf, der kann aber nur 90 Ampere. Das ist ja viel zu wenig. Ja, der muss natürlich 96 Ampere unterstützen, der Spannungsregler, den wir da haben wollen. Auch hier kleiner Funfact, das Stromnetz in Einfamilienhäusern ist in aller Regel für 80 Ampere ausgelegt. Also nur damit man so mal die Relation sieht, von welchen irrwitzigen Strömen hier ausgegangen wurde. Und sie haben dann schrittweise ein bisschen experimentiert mit Taktraten und halt eben auch mit Busgeschwindigkeiten. Die TDP stieg auf 81 Watt auf Fingerkuppengröße, nur damit man sich das mal grob vorstellen kann. Und naja, das ist vergleichbar mit einem Intel Itanium 2. Kein guter Vergleich, aber hey. Oder einem, glaube erste Generation AMD Threadripper hatte auch eine TDP so in der Größenordnung. Und das finde ich, das sieht doch nach einem völlig normalen Kühlverhalten aus. Also wenn ich in meinen Desktop-Rechner gucke, würde ich da jetzt nicht Alarm schlagen, wenn ich da Eiskristalle sehe. Hier sehen wir auch einen Mitarbeiter, der ein Prototyp des Kühlers zeigt. Und ich finde, er guckt schon so ein bisschen stolz drauf. Das haben wir gebaut. Und natürlich, der Beweis darf nicht fehlen. CPU-Set, wir sehen hier einen Intel Pentium 4 Northwood-Kern, 5,2 GHz. Das ist schon verrückt. Okay, wie kriegen wir jetzt die Brücke wieder zurück zu Themen, die früher nicht besser waren? Ah ja, Abwärme. So, Abwärme, Notabschaltung. Notabschaltung war früher keine Selbstverständlichkeit. Also um es mal zusammenzufassen, normalerweise schaltet sich eine CPU heutzutage in aller Regel ab, wenn sie über 100 bis 125 Grad Celsius hat. So ein Idle ist meistens zwischen 30 und 50 Watt. Und ja, also das ist schon eine relativ hohe Temperatur. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, naja, was passiert denn, wenn man so einen Kühler eigentlich abnimmt, während der Rechner läuft? Wollte ich als Kind auch schon immer mal ausprobieren, habe mich aber nie getraut, ganz gut, weil das kann durchaus fatale Auswirkungen haben, denn bis zum Pentium 3 frieren das Betriebssystem und die Anwendung in aller Regel ein. Ja, das heißt, Rechner stürzt ab und müsst halt rebooten, nachdem der Kühler wieder drauf ist. Und ab dem Pentium 4 haben sie eben Thermal Throttling eingebaut, also den erweiterten Hitzeschutz. Der kann dann Zyklen aussetzen, ohne den Takt zu reduzieren. Das heißt, euer Betriebssystem läuft noch weiter, die Anwendung halt auch, aber sie läuft halt bedeutend langsamer. Also der Rechner stürzt nicht mehr ab, aber ihr könnt auch nicht mehr sinnvoll damit arbeiten. Und das eine Anmerkung aus dem Publikum, es ist schrecklich, das zu debuggen, das stelle ich mir so vor, weil der Takt bleibt ja gleich. Heutzutage merkt man ja, wenn der Rechner zu heiß wird, taktet er sich runter und er läuft auf einmal nur noch mit 400 Megahertz oder so. Das war damals halt noch nicht so. Und ein ganz großes Problem war auch, dass bei früheren AMD Athlon CPUs fehlte diese Notabschaltung. Das heißt, wenn der Lüfter kaputt ist, dann ist im schlimmsten Fall auch gleich eure Hardware kaputt. Das heißt, nach kurzer Zeit wird das irreparabel beschädigt. Und da würde ich schon sagen, heutige CPUs sind da effizienter und weniger empfindlich. Wie gerade schon gesagt, sie können sich runtertakten. Und vor allen Dingen haben wir heutzutage einfach eine höhere Performance per Watt. Ja, wir haben mehr Kerne, geringere TDP, bessere Fertigungsarten, ja, kleinere Nanometer-Architekturen, die wir fahren können. Und deswegen würde ich schon sagen, das war früher definitiv nicht besser. Und wer mal wissen will, was denn passiert, wenn man so ein CPU der Hitze aussetzt, auch da hat Toms Hardware die Frage mal in einem Video vor 24 Jahren beantwortet. Und wir sehen hier links, sehr vertraut, Ältere können sich noch erinnern, der Bluescreen oder wenn eine Anwendung abstürzt, Fehlermeldungen. Wir sehen AMD-CPU, Lüfter ab. Naja, und nach kurzer Zeit sieht die halt so aus. Also sie haben gemessen, 370 Grad und da ist dann der Die verschmort. Das gehört heutzutage zum Glück der Vergangenheit an. Okay, nächster Mythos, heutige CPUs sind viel zu komplex, ständig gibt es Lücken, ich muss Microcode-Updates machen. Früher war alles besser. So. Genau, sehr gut. Hier wurde auch schon direkt erkannt, worauf ich jetzt hinaus möchte. Auch früher gab es schon Bug, ja, den sagenumwobenen Pentium FDIF Bug. Und das ist auch ganz spannend. Das ist im Oktober 1994 vom Mathematiker Professor Thomas Ray Nicely publizierter Hardwarefehler. Und der betrifft einige neu hinzugekommene Gleitkommazahlbefehle. Also der Pentium hatte dann eine FPU, eine Gleitkommazahlbeschleunigungseinheit. Und das waren viele Befehle, aber FDIF war halt einer der bekanntesten, deswegen auch der Name für diesen Bug. Und naja, der führte halt dazu, dass es eine hohe Ungenauigkeit bei komplexen Berechnungen gab, die aber nicht vorherzusehen war. Viele haben das gar nicht so gemerkt, ja, weil damals die Standardsoftware, die hat die FPU noch gar nicht genutzt. Ja, also das heißt, wenn ich mein Word benutzt habe oder klassisch mein Desktop-Betriebssystem, dann habe ich das gar nicht gemerkt, dass da irgendwo was vielleicht nicht passt. Und ja, Intel hat halt versucht, das Problem dann auszusitzen und hat die CPUs nicht proaktiv ersetzt, hat dann auch von den AnwenderInnen verlangt, ja, die müssen ihren Use Case mal nachweisen, dass da wirklich ein Kommazahlfehler ist. Ja, also beim besagten Professor, bei mathematischen Berechnungen war das ja einfach nachzuweisen. Und Intel hat aber selbst im Mai den Fehler schon festgestellt, aber hat so getan, als wüssten sie von nichts. Und konnten dann aber auch ab Oktober relativ schnell erste Samples mit fehlerbereinigten CPUs ausliefern. Kleiner Shoutout hier an der Stelle an den Stay Forever Podcast. Da hat der Hardware-Experte Henna nämlich 2023, da hat er nämlich eine dreistündige Folge zu dem Pentium-Prozessor gemacht, nochmal versucht, eine alte Pentium-CPU ersetzt zu bekommen. Also sie haben dann doch eben CPUs ausgetauscht und er hat dann halt nach 30 Jahren angerufen, ja moin, ich habe hier diese Intel-CPU, die macht einen Fehler, wollt ihr mir die mal austauschen? Ich glaube, es hat 6 Monate oder so gedauert, bis er die richtige Person im richtigen Lager dann angetroffen hat. Sie haben ihm wirklich nochmal so eine CPU aus dem Lager geschickt.
Ich habe gemerkt, das war wohl so ziemlich das letzte Mal.
Ja, Anmerkung gerade aus dem Publikum, das war das letzte Mal. Also der Marketingmensch bei Intel sagte dann auch, okay, das ist jetzt die letzte, die wir gefunden haben. Dieses Programm gibt es offiziell seit 10 Jahren nicht mehr. Und er musste auch nachweisen, dass er die alte CPU zerstört hat. So. Ja, ich glaube, das haben die auch nur gemacht, weil sie mitbekommen haben, okay, das ist irgendwie anscheinend ein Podcast, die sich mir genau mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, als normaler User hätte man keine Chance gehabt. Aber long story short, was sagt das uns? Naja, Microcore oder Microcode-Updates sind halt schon gut, weil dann kann man so einen Fehler halt fixen, ganz einfach. Ja. Eine Anmerkung, die gerade aus dem Publikum kam, das ist so ein Verhalten, das sehen wir immer wieder bei Unternehmen, ja, wenn es darum geht, Geld in die Hand nehmen zu müssen, um Fehler auszumerzen, dann versucht man gerne mal das einzusparen, das ist natürlich auch korrekt. Genauso schlecht sind proprietäre CMOS-Batterien, also früher waren die Teil einer Echtzeituhr, also einer Komponente, die ja auch so Taktgeber ist und dann halt nebenbei noch BIOS-Einstellungen gespeichert hat und die waren halt in aller Regel verlötet und nach 10 Jahren leer. Das sind hier diese schönen Chips, die man hier sieht und die waren dann später auch gesockelt, also man konnte die dann einfach entfernen, aber die sind in aller Regel vergriffen, weil die seit Jahre nicht mehr hergestellt werden. Warum auch? Das ist ein gelöstes Problem. Es gibt aber Replikas und auch tatsächlich Umbauanleitungen. Also wenn ihr selbst so ein Ding aufbauen wollt, feel free, auch das kann man tun. Und selbst die CMOS-Batterien waren am Anfang häufig verlötet. Also so diese klassischen CR2023 oder BR2335, auch Nickel-Cadmium-Akkus waren häufig verlötet. Und da fragt man sich halt auch, warum? Ja, also wäre doch ein vorhersehbares Problem gewesen. Also Fazit würde ich sagen, wechselbare Batterien sind vermutlich praktisch, weil man sie wechseln kann. Ziemlich obviously vielleicht. Das sollte man auch tun, weil sonst hat man irgendwann sowas mal vielleicht am Rechner. Ja, das ist so ein Nickel-Cadmium-Akku und der ist deswegen echt gefährlich, weil es ist ein giftiges Schwermetall, das sehr aufwendig recycelt werden muss. Das ist auch empfindlich gegen Überladung. Das heißt, es kann dann, neigt auch dazu, Kristalle zu bilden. Die können dann zum Kurzschluss führen im schlimmsten Fall. Und deswegen wurden die auch aus guten Gründen vor über 20 Jahren EU-weit verboten. Ja, das heißt, wenn ihr alte Hardware habt, überprüft doch mal regelmäßig diese Batterien und ersetzt die vielleicht und lasst die ordentlich recyceln. Aber auch da, auch neue Akkus können aufblähen. Ich glaube, das haben wir alle gemerkt während Corona, als auf einmal alle im Homeoffice waren. Und ich glaube, da haben sich bei allen möglichen Service-Desks die Anfragen gehäuft, hey, mein Notebook ist irgendwie aufgebläht, könnt ihr mir ein neues zuschicken? Also auch das schadet nicht, auch mal zu gucken, Akku vielleicht so einzustellen, dass er nicht voll aufgeladen wird. Das kann sich sonst eben rächen. Ein paar Bilder dazu. Einmal hier eben diese Dallas-Zelle, die eben einmal um eine Knopfzelle erweitert wurde, aufgebohrt, ein paar, zwei Pins angelötet. So sieht ein Gehäuse aus, das ist ein Mac SE 30, den ich mal gefunden habe, wo so eine Nickel-Cadmium-Akkuzelle leider ausgelaufen ist. Also wir sehen, das Metall ist echt angegriffen und das zu restaurieren zählt eher so in die Kategorie, wie mache ich mein Leben spannender. Und bei so einem 486er Mainboard kann man auch diesen kleinen Akku auslöten und einfach hier so 3 AA-Batterien als Ersatz, dann geht das auch so. Das zerfrisst das Mainboard, genau. Und deswegen, wenn ihr alte Hardware habt, die euch am Herzen liegt, guckt da einfach mal rein und schaut, dass ihr die tödlichen Akkus einmal entfernt. Frage gerade, die kamen Elkos in Netzteilen, auch ein guter Punkt. Die kann man ja meistens Sachen erkennen, wenn die halt einfach gewölbt sind. Auch da vielleicht, das ist auch so irgendwie so ein Klassiker, man kriegt einen Rechner geschenkt, hier, du sammelst doch alte Rechner, vielleicht nicht direkt an Strom anschließen und auf den Powerknopf drücken, das kann manchmal zu einem lauten Knall führen, sondern vielleicht mal gucken, sind auf dem Mainboard die Elkos noch im ordentlichen Zustand, falls nein, das sind meistens Standardkomponenten, die man austauschen kann, auch wenn man jetzt nicht gut im Löten ist, das ist noch lange, lange, lange vor SMD-Lötbauweise, das kriegt man also auch als Grobmotoriker hin und ja, da auf jeden Fall auch reinschauen. Guter Punkt. Nächster Mythos. Früher gab es viel mehr Anschlussstandards. Wir hatten so viel, sie haben uns so viel genommen. Ja, fair, okay, aber Modernisierung bedeutet halt manchmal auch Disruption. Ganz berühmt ist so, hier sind so diese Bilder, die im Netz kursieren. Ja, guck mal, ich hatte früher Firewire und dieses und alles und jetzt habe ich nur noch USB-C. Wo ist meine Klinke? Gut, über die Klinke kann man sich noch streiten, okay, aber naja, egal. Also viele Standards haben halt einfach Nachteile und waren irgendwann ausentwickelt und ein Standard, der mir da einfällt, ist Firewire. Das ist ein Standard, der zwischen 1995 und 2015 gefertigt wurde. Der hatte natürlich anfangs schon einen Unique Selling Point, gerade für Audio und Video, weil der war einfach schneller als USB. USB kam 96 raus, hatte da so was waren 16 Mbit Geschwindigkeit und FireWire hatte halt einfach mal 800. Das ist halt ein Vielfaches höher und gerade bei Audio und Video ist das absolut sinnvoll. Selbst USB 2, was ja 2000 rauskam, also einige Jahre später, hatte nur 480. Und das war so der Punkt, da hat es sich halt schon gelohnt, FireWire professionell einzusetzen. Problem war halt nur, naja, man war sich dem bewusst, das war eine Kollabo zwischen Apple und Sony. Und am Anfang haben sie so gesagt zu den Herstellern, ja komm, pauschal $7,500, baust du halt. Und am Ende war es halt $1 pro Anschluss. Und wenn ich jetzt halt Laptops fertige, dann überlege ich mir halt, mache ich da einen Port oder mache ich da zwei rein, wenn ich die 500.000 mal produziere. Also das hat dann das Ganze so ein bisschen torpediert und spätestens mit USB 3 und 4 ist die Frage halt beantwortet. Da braucht kein Mensch mehr FireWire. Und Adapter hat es halt schon immer gegeben. Ja? Also ich meine, parallel, seriell PS2, PS2 USB. Klar, der USB-Stick ist jetzt Quatsch, aber oder auch das hier. Ja? Leute schimpfen auf Adapter, aber haben dann halt drei Adapter, um ihre Micro-SD-Karte in einen Compact Flash Port reinzuschieben. Come on. Den würde ich mir allerdings wünschen. Also wenn es den wirklich mal jemand von euch den baut, sagt mir gerne Bescheid.
Make-A-World. Make-A-World gibt's alles auf Gardena.
Ja. Es ist auch, also das ist auch ein Eintrag von irgendeinem Shop, aber ich habe noch nicht den Bestellprozess ausprobiert.
iTunes Tuning oder sowas. iTunes Tuning oder sowas? Die haben auch Getriebesand und solche Sachen.
Getriebesand, oh, also Getriebesand würde ich auch nehmen. Das klingt auch erstrebenswert. Ja. Okay, aber warum haben wir das? Naja, ich glaube, generell kann man festhalten, Computer sind halt im Mainstream angekommen. Also es ist jetzt kein Nischenprodukt mehr, nichts mehr rein für IT-Professionals, sondern alle haben halt Computer. Und dadurch werden Geräte halt kleiner und leichter und viele Ports entfallen, weil man Geräte so baut, dass sie halt möglichst alle Leute ansprechen und man sie in großen Mengen günstig produzieren kann. Und spätestens seit USB kann man halt einfach vieles einfacher und eleganter lösen. Man braucht halt nicht mehr irgendeine serielle Kabelpeitsche, wenn ich dafür einen Adapter irgendwie bauen kann. Also auch so Dinge wie Gameport. Kein Mensch benutzt mehr Gameports heutzutage halt aus Gründen. Und naja, und wir haben vor allen Dingen auch so Dinge wie den DisplayPort Alt Mode. Das finde ich auch eine sehr tolle Erfindung. Denn auch hier nochmal kleiner Funfact: HDMI ist nicht lizenzfrei. Das heißt, wenn ihr Hardware baut und wollt HDMI anbinden, dann bedeutet das halt pro Jahr so Kosten von ca. $10,000. Das ist auch der Grund, warum viele von diesen günstigen Singleboard-Computer eben keinen HDMI mehr haben. Oder manche GPU-Hersteller dann halt einfach nur noch einen HDMI-Port dran machen und nicht mehr vier wie früher. Weil es halt einfach lizenztechnisch interessant ist und DisplayPort ist halt lizenzfrei, deswegen kann man es relativ einfach auch bauen. Die Pläne sind alle frei verfügbar und ich glaube, da zeigt sich halt eben schon, dass Standards nicht immer schlecht sein müssen unbedingt. Und da vielleicht auch noch ein kleiner Funfact, USB war früher auch gar nicht mal so geil. Also USB 1992 rum eben erschienen in dieser Plug-and-Play-Bewegung, die alles so ein bisschen einfacher machen wollte, den Computer zugänglicher machen wollte für alle. Erste Chips seit 95 und ja, Chipsätze, die man auch kaufen konnte, die kamen dann eben 96. Aber was mich richtig wurmt, ist so diese Flut an Portformaten. Ja, also A, B, Micro, Mini-USB, das ist immer so, hast du mal einen Mini-USB-Adapter und dann legen die Leute einen Mikro-Adapter hin und dann kannst du ja nicht böse sein, weil wer soll sich diese 4-5 Standards merken? Und mit USB-C ist es dann zum Glück besser geworden. Aber auch am Anfang, so der US-Support, der war jetzt nicht so gut. Also es gibt den legendären Blue Screen of Death während der Comdex 1998 oder auch so der Klassiker. Ihr habt einen Rechner, der hat noch PS2, aber auch schon USB. Denkt ihr euch, geil, USB-Tastatur, Abfahrt. Dann müsst ihr aber irgendwann mal ins BIOS und stellt fest, shit, der kann ja nur PS2. Also ihr drückt dann die Entfernen-Taste und kommt einfach nicht ins BIOS rein. Und nach einer halben Stunde des Debuggen merkt ihr es, ja klar, er hat keinen USB-Tastatur-Support. Oder die Tastatur kann es nicht, das ist natürlich auch möglich. Oder auch so Sachen wie, ihr habt ein Notebook, das hat schon USB, aber ihr könnt nicht von einem USB-Stick booten oder von einer USB-Floppy. Das ist was, das sorgt regelmäßig für graue Haare, wenn man alte Hardware sammelt. Oder auch später gab es BIOS-Versionen, die konnten USB 3 nur über UEFI booten oder sowas. Naja, das hier kennt ihr vielleicht, ja? Also so dieser wunderbare Blue Screen of Death, während jemand einen Scanner bei Windows 98 vorstellen sollte. Ich finde, Bill Gates reagiert sehr gewitzt darauf. Das ist eine Art von selbstreflektiertem Humor, den man jetzt vielleicht nicht unmittelbar erwartet hätte. Schön, dass er da ist. Und ja, hier zum Nachlesen für euch, die PDFs gibt es nachher, die ganzen USB-Standards. Was mich hier auch wurmt, sind diese verrückten Marketingbezeichnungen. Man kann auch einfach USB 3.0 sagen oder man sagt USB 3.2 Gen 1x1. Ja, einfach zu merken. Besonders nach ein, zwei Kaltgetränken der Wahl, sicherlich auch ohne Sprachfehler nochmal rezitierbar. Und das zieht sich durch. Also auch USB 4 hat mittlerweile eher witzige Bezeichnungen. Und ich finde, das wäre doch mal eine Kategorie für so ein Hacker-Jeopardy. Ich habe so einen Eindruck, die haben sich bei dem Marketingnamen so ein bisschen verrannt oder ein bisschen zu viel XKCD gelesen. Jetzt machen wir einen neuen Standard-Marketingnamen für alles. Ah, dann machen wir noch einen und noch einen. Also es gibt halt einfach viel zu viele USB-Bezeichnungen. Und das, da erkenne ich mich halt auch relativ häufig wieder. Man hat so ein USB-A-Kabel, das man anschließen will, dreht es rum, dreht es nochmal rum und dann passt es erst. Super. Lass uns mal über Standards reden, die es gar nicht erst geschafft haben. MCA fällt mir da ein, die Microchannel Architecture, proprietärer Standard von IBM für die PS2, ERS6000 und AS400-Geräte. 87 eingeführt und wurde auch direkt 93 von PCI verdrängt. Sollte eigentlich die Probleme des ISA-Busses lösen. Also damals der ISA-Bus, der hatte halt nur 16-Bit, konnte nur 5,3 Megabyte die Sekunde schreiben und MCA war halt 32-Bit fähig und konnte irrwitzige 66 Megabyte die Sekunde drüber schieben. Auch gab es dann so automatische Kartenerkennung und gemeinsame Interrupts. Also das Konfigurieren von Hardware war doch einfacher damit. Aber, kleine Side-Note, das zielte natürlich auch so ein bisschen darauf ab, damals keimten viele IBM-PC-Klone aus dem Boden und IBM dachte, es wäre doch cool, wenn wir den Markt ein bisschen regulieren könnten rund um diese Erweiterungskarten. Und wenn etwas schon immer gut funktioniert hat, dann als Hersteller Märkte regulieren, lieben Konsumentinnen. Und deswegen konnte sich das auch nicht durchsetzen, weil es gab nur sehr wenige und sehr teure Erweiterungskarten, IBM-typisch. Und auch die Lizenzkosten, wenn man jetzt als Vendor selbst eine Karte für diesen Bus bauen wollte, die waren halt so hoch, dass es sich einfach für viele Firmen überhaupt nicht rentiert hat. Was dann Compaq dazu verleitet hat, die Gang of Nine zu gründen. Und die haben dann den E-ISA-Bus spezifiziert. Gang of Nine, das war Compaq, Zenith Data Systems, Tandy, HP, Olivetti, NEC, Est Research, Epson und Wise. Die haben sich gesagt, nö, das lassen wir nicht mit uns machen und haben halt eine Erweiterung zu dem ISA-Standard einfach spezifiziert. Der ist abwärtskompatibel, weil einfach weitere Kontakte angebaut werden. Der ist nicht ganz so schnell wie MCA, nur 20 Megabyte die Sekunde und kann auch weiterhin keine automatische Konfiguration, war aber trotzdem bedeutend besser und in Summe preis-leistungstechnisch als der MCA-Bus in der Hinsicht im Vergleich zum ISA-Bus. Also Fazit, Vendor-Login funktioniert nur dann, wenn dein Produkt echt gut ist und in dem Fall war das Produkt leider nicht so überzeugend. Und was ich auch spannend finde, Compaq, das erste Produkt, das sie damals rausgebracht haben in den Mitte der 80er, der Compaq Portable, war deren erstes Produkt, war auch generell der erste tragbare Computer vor IBM. Und damit sind sie direkt mit dem großen Umsatz eingestiegen und konnten sich gegen den Giganten positionieren. Auch hier vielleicht mal so ein Bild, ja, das ist so eine schöne XGA-Grafikkarte für den MCA-Bus und hier sehen wir einmal ganz oben den ESA und oben drüber den ESA-Bus. Also man hat einfach eine weitere Pin-Reihe angefügt und konnte so halt eben weitere Daten übertragen. Wer von euch hat schon mal mit dem Itanium gearbeitet? Ich gucke in einige schmerzerfüllte Gesichter. Standards, die es nicht erst geschafft haben, ist auch der Itanium zu benennen. Jemand hebt die Hand und sagt, ihr arbeitet aktuell noch damit. Da habe ich Fragen. Wir sehen hier so einen schönen Graph. Erwarteter Umsatz und tatsächlicher Umsatz. Wir gehen mal kurz darauf ein, warum. Also das ist eine gescheiterte Architektur, 64-Bit von Intel und HP produziert, 20 Jahre lang. Und die haben einige Jahre vorher mit Grundlagenforschung angefangen, was prinzipiell cool ist. Problem ist aber, es sollte ein hochleistungsfähiges Postgres-Design werden und ist eins der teuersten Projekte der Geschichte. Sie haben da eine eigene Architektur gebaut, EPIC hieß die. Die sollte paarweise Instruktionen ausführen können und auch parallel im Prinzip CPU-Befehle skalieren können. Das war ein theoretischer Vorteil, der sich aber nicht bewahrheitet hat, weil hier auch zum Beispiel kein dynamisches Scheduling vor Aufrufen benutzt wird, also die Branch Prediction. Wenn ihr einen CPU-Call aufruft, dann errät die CPU, wo sie das am besten ausführt. Und sie haben halt statisches Scheduling gemacht und hat sich darauf verlassen, dass der Compiler, mit dem die Software kompiliert wurde, schon weiß, was er tut. Ja, das heißt, man muss als Entwicklerin den Code halt optimieren, dass er auch wirklich sauber läuft auf der Architektur. Und sie haben auch deswegen die Erwartung nicht erfüllt, weil sie waren kaum schneller als eine x86-CPU, weil der Cache echt langsam war am Anfang. Und die haben halt gedacht, wenn wir diese Banger-Architektur veröffentlichen, werden alle Softwarehersteller bei uns Schlange stehen, um ihre Software darauf zu portieren. Ist nicht passiert. Und das kombiniert mit dem auch noch, dass die CPU keinen 32-Bit-Code ausführen konnte. Also man musste, sie haben einen Emulator dann eingegossen und der konnte dann wirklich die erste CPU, die 2001 rauskam, wenn die emuliert Code ausgeführt hat, war das auf dem Niveau von einem Pentium 100. Und du hast halt einfach für bedeutend weniger Geld einen richtig leistungsfähigen Pentium 3 bekommen und deswegen war das im Prinzip zum Scheitern verurteilt. Und das Problem ist, sie haben ja 7 Jahre vorher die Grundlagenforschung gemacht und damals, 1994, hat man halt nicht erwartet, dass x86-CPUs sich so schnell entwickeln, wie sie es tatsächlich getan haben. Legendär ist da um das Jahr 2000 herum das 1-Gigahertz-Wettrennen zwischen Intel und AMD und 2 Tage vor Intel hat AMD die erste 1-Gigahertz-CPU veröffentlicht. Und ab 2003, auch hier war AMD wieder prägend, gab es die ersten x86-Prozessoren, die auch 64-Bit konnten. Das heißt, nochmal ein Grund mehr, sich eher einen x86 zu kaufen. Eben auch, weil es dann so Technologien gab wie Prefetching und Speculative Execution, ja, wo da halt einfach CPUs smart genug waren zu erahnen, wo die nächsten Funktionen vielleicht ausgeführt werden konnten und durch das Vorabladen von Inhalten in den RAM konnte man halt auch einfach Anwendungen drastisch beschleunigen und Nail in the Coffin, wie man so schön sagt, war dann schlussendlich auch, dass Oracle irgendwann sagte, unsere Datenbank da, die wollen wir nicht mehr für eure Architektur bauen und haben dann halt gesagt, machen wir nicht mehr. Da gab es einen langen Rechtsstreit und Oracle musste das doch noch einige Jahre machen. Aber das hat die Kundschaft natürlich noch mehr verunsichert, wenn dein Vendor, deren Produkte du einkaufst, auf einmal sagt, ach nee, die Architektur, die wollen wir jetzt nicht mehr weiter unterstützen. Und da muss man, glaube ich, sagen, manchmal muss man einfach fair sein und erkennen, dass man falsch abgebogen ist. Es gibt auch vergangene Bussysteme, IDE, ja, nach der Einführung von SATA 2003 in P-ATA umbenannt. War so ein Standard, der ist mal von Western Digital entwickelt worden, aber dann auch später genormt worden, sodass auch andere Hersteller davon profitieren konnten. Das, alle kennen den 30 bzw. 34 oder 40-Pin-Stecker für Disketten und Festplatten. 9 Entwicklungsstufen, irgendwann mal bei 133 Megabyte gelandet. Problem bei dem Standard war, 2 Kanäle, je 2 Laufwerke. Master und Slave wurde das genannt. Eigentlich hieß es Drive 0 und Drive 1. Nochmal 2 weitere Kabel für Diskettenlaufwerke und Cable Select. Wer von euch hat jemals Cable Select benutzt? Es gehen ein paar Hände hoch und ich höre auch gleich eine sehr emotionale Einschätzung der Technik, die ich aber teile. Und von daher, das war sowas, das vermisse ich nicht mehr. Das ist bei SATA definitiv besser. Man hat später noch ATAPI eingeführt, damit man auch über IDE SCSI-Pakete routen konnte, um halt eben Bandlaufwerke oder optische Laufwerke eben ja, anbieten zu können. Und warum ist das mit dem Master und Slave so ein Riesenthema gewesen? Deswegen. Ich weiß nicht, wie viel Rohlänge ich verbrannt habe, bei 99%, denn die Verteilung der Geräte auf die Busse war essentiell. Also Platte und Brenner durften nicht am selben Laufwerk hängen oder am selben Kabel hängen. Das heißt, meistens war das primäre Laufwerk das schnellere und das war dann halt das Masterlaufwerk. Ist dann besser geworden später mit moderneren Controllern, aber das war gerade am Anfang, als so die ersten Brenner rauskamen und Rohlinge absurd teuer waren, echt etwas, das einen zur Weißglut getrieben hat. Und wo wir es gerade von Floppies haben, BIOS-Updates aus der Hölle dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ich weiß nicht, früher war es wirklich lange so, dass man BIOS-Updates nur über MS-DOS durchführen konnte. Das heißt, als Linux-User, wir armen, geplagten Linux-AnwenderInnen, mussten dann halt Dualboot haben oder mit Live-Medien hantieren. Und manche BIOS-Updates erfordern das heute immer noch tatsächlich. Das ist echt traurig. Und viele Geräte haben heutzutage auch Backup-ROMs, dass wenn man irgendwo dann doch einen Fehler hat, dass die Hardware nicht direkt Schrott ist. Aber es gibt echt Hersteller, die das noch nicht haben und die es heute immer noch schaffen, Hardware zu bricken beim BIOS-Update. Das ist gerade einem guten Freund von mir passiert, der sich ein neues Gerät gekauft hat und das einmal geupdatet hat und dann hatte er 1 Kilogramm Elektroschrott in der Hand. Toll.
Cool.
Cool. Eine Anmerkung aus dem Publikum gerade. Asus hat wohl früher relativ unkompliziert Hardware ausgetauscht, die man kaputt geflasht hat. Würde ich mir wünschen, dass auch andere Hersteller das tun würden, war bei besagtem Hersteller nicht so. Da finde ich, was jetzt besser geworden ist, FabD hat da einfach vieles so viel einfacher gemacht. Wir haben mehr als 50 Hersteller, weit über 2000 Geräte und weit über 13.000 Updates, die darüber ausgerollt werden. Geht nur mit UEFI, aber irgendwann muss man vielleicht mal von BIOS absehen. Und da ist noch Luft nach oben, aber es ist auf jeden Fall schon besser. Kommen wir mal zur Software. Ja, ich glaube, das können wir alle irgendwie nachempfinden, was Linus Torvalds hier jetzt fühlt. Also NVIDIA-Treiber unter Linux selbst kompilieren war eine meiner ersten Erfahrungen als Teenager, der Linux benutzt. Und ich kann die Emotion gut nachempfinden. Generell so Third-Party-Treiber, bevor es DKMS gab unter Linux, war gar nicht mal so angenehm. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, mal Windows-WLAN-Treiber mittels Endes-Wrapper unter Linux installiert zu haben, weil es einfach keine funktionalen Treiber für meine WLAN-Karte gab. Das ist natürlich auch unschön und schön, dass diese Zeiten mittlerweile nicht mehr existieren. Und auch generell, also selbst wenn man Windows benutzt hat, so Dinge wie Treibersuche, wenn man die Verpackung nicht hatte, weil man gebraucht Hardware gekauft hat, oder fehlende SATA-Treiber in der Windows XP-Installation. Passiert mir regelmäßig. Ich habe so gängige 2, 3 Floppies bei mir rumliegen und die schmeiße ich dann immer in die Geräte, die ich gerade installieren will. Muss man halt erstmal auf dem Zweitrechner machen, den damals vielleicht nicht notwendigerweise alle auch hatten. Weiterer großer Fail, die Windows Millennium Edition, die ein Jahr nach Windows 98 rausgekommen ist, war so ein Notprodukt, weil eigentlich wollte man mit Windows 2000 schon Professional und Consumer zusammenführen, hat dann aber vom Zeitplan nicht gematcht, ist also das letzte Windows 9X Betriebssystem und ist deutlich instabiler als das vorherige Produkt, weil man ein altes Userland mit einem neuen Anwendungsspektrum aus Windows 2000 zusammenführen will. Und das führt natürlich dann unweigerlich zu Abstürzen, weil alles noch nicht so abgerundet ist. Und wir haben ja immer noch kooperatives Multitasking von alten DOS-Zeiten. Und heutzutage haben wir ja aus guten Gründen präemptives Multitasking. Also wir verlassen uns als Betriebssystem nicht mehr darauf, dass die Anwendungen sich hoffentlich die Ressourcen fair zuteilen, sondern im Zweifelsfall greifen wir halt ein. Das gab es damals halt noch nicht. Das habe ich akustisch nicht ganz verstanden. Das wäre die Malware Edition. Das ist auch eine schöne Interpretation. Also eigentlich wird es ja Mi ausgesprochen, aber ich habe nie jemanden gehört. Malware Edition gefällt mir sehr gut. Wir müssen noch mal kurz ein bisschen auf IBM ranten. OS2 oder BS2, wie es mal auch hieß, kurz produziert zwischen 87 und 2002, sollte eigentlich mal DOS beerben. Gab auch eine Microsoft-Kollabo, die aber 4 Jahre später beendet wurde, weil Microsoft wollte OS2 für alle möglichen Rechner rausbringen. Und IBM sagte, nee, nur für die PS2-Rechner. Ein bisschen merkwürdig, dass man Microsoft das mal zugute halten muss, dass sie eine weitere Verbreitung angestrebt haben. Und sie haben auch gesagt, in Artikeln, die man findet aus der Zeit, IBM wäre viel zu bürokratisch und deswegen gab es viel zu viel Verschiebungen. Und ja, die haben sogar mal gesagt, IBM hat wohl, wenn das stimmt, mutmaßlich die Effizienz der EntwicklerInnen in Lines of Code gemessen, während Microsoft kurzen Code wollte. Also jetzt nicht verifiziert, aber mehrere Leute haben das geschrieben. Kann man interpretieren, wie man das möchte. Ich habe damit nie zu tun gehabt, weil die Systemanforderungen relativ hoch waren und ich mir halt einfach nicht so eine teure Kiste leisten konnte damals als Kind. Von daher, deswegen hat sich das auch schlechter verkauft als Windows 3.0, also 3 Millionen Kopien von Windows 3.0 innerhalb von einem Jahr. Bei OS 2 waren es nur 300.000, das ist bedeutend weniger. Deswegen hat IBM irgendwann den Stecker gezogen und hat das veräußert und seitdem wird es bis heute von Dritten entwickelt. Das hieß früher mal Ecom Station bis 2015. Und seitdem heißt es Arca OS und wird immer noch weiterentwickelt. Das ist also ein Nischen-OS, das immer noch gewartet wird. Und anscheinend gibt es da Leute, die das nutzen. Das macht mich ein bisschen stutzig und nachdenklich. Aber da muss ja ein Nutzen da sein, wenn es dafür eine Firma gibt. Und Banken wurde hier gerade angemerkt. Habe ich auch gelesen im Rahmen der Vorbereitung. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man selbst in der Bank doch irgendwann mal sein Kleinbetriebssystem wechselt. Ja, was man auch noch sagen muss, das OS unterstützt jetzt auch UEFI und sogar USB 3 und NVMe und hat sogar einen Package Manager, den wir vermutlich kennen, denn das ist YAML, das wir auch von Fedora und RHEL kennen. Also ja, spannend, wird immer noch weiterentwickelt. Nächster Mythos, früher gab es mehr Experimente bei Betriebssystemen, heute traut sich doch keiner mehr, was mal so richtig. Weiß ich nicht. Also Unix-Systemlandschaft hat sich ausgedünnt, definitiv. Da würde ich sagen, das ist weniger geworden. Da ist einfach Linux das aktiv entwickeltere Betriebssystem geworden. Das heißt, wir haben halt heute BSD, wir haben aber immer noch ein echtes IBM X, ein macOS und ein bisschen Solaris noch. Und hey, wir haben über 600 Linux-Distributionen und manche davon sogar mit einem anderen Init-System als Systemd. Das ist ja auch so ein Argument, das gerne genommen wird. Der Einheitsbrei, wir werden verknechtet, Systemd benutzen zu müssen. Nein, es gibt noch andere Distributionen. Man muss die sich halt nur suchen und benutzen. Aber ihr habt die Freiheit. Und es gibt auch immer noch abgefahrene Nischenbetriebssysteme wie Haiku, Serenity OS, Redox, Ninefront, Reactors. GnuHerd hat jetzt gerade ein neues Update rausgebracht letzte Woche. Ja, also man kann andere Dinge benutzen, wenn man möchte. Und das Meme wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja, das tut mir auch ein bisschen weh. Ich war nämlich mal HPUX-Admin. HPUX stirbt offiziell dieses Jahr. Solaris stirbt 2034 nach aktueller Roadmap. Ja. Okay, was kann man noch sagen? Naja, X3 und X.org ist auch so ein bisschen problematisch, wie ich finde. Also X3 war der erste X-Server, den es seit 91 gibt, als freie X11-Implementation für Unix, BSD und Linux. Wurde 2004 als X.org geforkt, weil es da Unstimmigkeiten mit der Lizenz gab. Und X.org ist auch einfach ein bisschen modularer. Ja? Was ich echt weird finde, X386 umgeht für die GPU-Ansteuerung den Kernel. Also es kommuniziert direkt mit der Grafikkarte. Und wenn da halt irgendein Fehler im Code ist, dann schießt er euch im schlimmsten Fall den ganzen Rechner ab. Nicht, dass mir das passiert wäre. Was mir aber passiert ist, dass ich echt Probleme hatte, als 15-Jähriger mit meinem ersten Linux da reinzukommen, weil teilweise die Distros beides geschippt haben. Debian 3.1 habe ich benutzt und es gab X3 und X.org und ich habe es einfach nicht gecheckt, was jetzt besser sein sollte. Und die Konfiguration war in Summe, wie ich finde, ein bisschen zu komplex. Ja, auch das Troubleshooting war jetzt nicht so toll. Die Fehlermeldungen haben nicht immer dazu beigetragen, den Grund des Problems auch ergründen zu können. Und ein kleiner Fun-Fact, vor dem Jahr 2000, als wir noch Röhrenmonitore hatten, musste man die CRT-Mode-Lines genau eintragen, also Frequenzen und Taktraden, weil man sonst physisch den Monitor hätte beschädigen können. Und es gibt Berichte, dass manche Leute wohl ihren Bildschirm zum Explodieren gebracht haben. Das ist mit Wayland besser geworden, wie ich finde. Ja, also X.org hat Nachteile architekturell. Anwendungen können untereinander die Eingaben lesen. Es gibt viele CVEs, die Entwicklung stagniert. Wir reden jetzt mal nicht über das neue X-Libri. Und Wayland ist ja auch schon fast 20 Jahre alt. Es ist weniger anfällig, ein leichter zu wartendes Protokoll und aus guten Gründen der Standard bei den meisten Distributionen. Ja, dann haben wir noch den Mythos, das Internet war früher weniger werbeverseucht. Well, also, wer kennt noch die Toolbars von Internet Explorer und Co.? Okay, da gehen fast alle Hände hoch. Das, würde ich sagen, war mindestens genauso schlimm. Auch so Dinge wie Messenger mit integrierter Werbung, den ICQ Pro 7 Edition Messenger zum Beispiel. Das war nicht besser früher. Oder auch so Dinge wie gebrandete Shareware, Cookie-Banner sind das wirklich eine Plage der Neuzeit, würde ich sagen. Deswegen da auf jeden Fall Consentmatic benutzen. Also Werbung war schon immer scheiße. Sorry, also das ist jetzt nicht besser als das hier, wie eine Webseite heutzutage aussieht, würde ich sagen. Was mich halt wirklich nervt, ist die Web-Apps, die es aktuell gibt. Also, dass man im Runtime-Ansatz halt einfach nicht mehr native Anwendungen programmiert, sondern man hat eine Web-App, die läuft auf allen Plattformen mittelschlecht gleich. Und das ist halt einfach ein Vendor-Login, der hier einfach passiert. Viele Firmen interessieren sich auch nicht mehr so für Firefox, ja, und ja, kümmern sich nicht mehr darum, dass das ordentlich läuft. Von daher, das weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, wie wir da abgebogen sind. Da würde ich mir wünschen, dass wir das vielleicht wieder rückgängig machen und einfach mal für drei Plattformen native Clients bauen. Also ich weiß nicht, ist das echt so ein Riesending? Können wir uns da nicht irgendwie auf Libraries mal verständigen, die gut laufen auf allen Plattformen?
Wir werden doch in Zukunft eher von NPCs bedient.
Die Web-Apps werden in Zukunft von NPCs bedient, war gerade eine Anmerkung. Schön, ja. Das ist traurig, aber leider wahr, befürchte ich. Von daher, ja. Das letzte Thema, das ich mit euch gerne besprechen würde, wäre UI, UX. Früher war doch die Designsprache viel klarer und liebevoller. Heute sind Dinge so unfassbar hässlich. Ich entnehme eurer Reaktion, dass ihr dieser These nur bedingt zustimmt. Das sehe ich auch so. Ich glaube, die Antwort ist ja und nein. Es gab schon immer Design-Fails und auch Design-Veränderungen. Das ist klar, weil Veränderung bedeutet auch Disruption, haben wir gerade ja schon gehört. Und seit einigen Jahren ist halt schon Minimalismus wieder omnipräsent. Das kann man jetzt sehen, wie man das möchte. Ich zeige euch einfach mal zwei Dinge und die könnt ihr gerne auf euch wirken lassen. War das eine klare Designsprache? War das barrierefrei? War das stilvoll? Naja, ich weiß ja nicht. Also ich muss zugeben, auf eine ironische Art und Weise feiere ich dieses Hotdog-Theme schon. Ja? Aber halt auf eine ironische Art und Weise. Ich würde jetzt nicht 8-9 Stunden am Tag mit diesem Tool arbeiten wollen. Und auch das ist so ein Rabbit Hole, in das man absteigen kann, warum Microsoft sowas entwickelt hat. Aus der Zeit stammt übrigens Comic Sans MS. Ja? Und könnte man auch mal beleuchten vielleicht. Also da würde ich sagen, das war früher nicht besser. Ja? Was ich so ein bisschen vermisse, ist der Skeuomorphismus. Der wurde im Prinzip komplett verdrängt. Und falls euch das nichts sagt, der Skeuomorphismus ist ein Ansatz aus dem Design, der eben bekannten Alltagsgegenständen nachempfunden ist. Ihr kennt vielleicht so diese Audio-Software, diese DJ-Mixing-Software, die wie so ein Panel aussieht, das man halt in der echten Welt vor sich hat. Ja? Das ist Skeuomorphismus zum Beispiel. Oder diese alten Creative Suite CD-Player, die wie so ein CD-Rack aus dem Wohnzimmer aussehen. Auch das ist Skeuomorphismus. Auch das ist Skeuomorphismus mit dem Mülleimer. Und ich finde, an den letzten Punkten kann man eigentlich gar nichts aussetzen. Ich glaube, wir haben schon lange keine Mülleimer-Icons mehr auf dem Desktop, ja, weil Menschen halt sagen, ja okay, dann lege ich halt sonst wo ab. Also das ist gegangen, finde ich ein bisschen schade. Man fand das immer schön und sehr relatable. Und das Flat-Design ist halt seit den 2010ern wieder angesagt. Am Anfang hat tatsächlich Windows gemacht oder Microsoft mit dem Windows Phone 7 gemacht. Und Apple ist mit iOS 7 auf den Zug aufgesprungen. Und seit 2014 kennt man auch das omnipräsente Google Material Design. Vielleicht hier auch ein kleiner Vergleich, iOS 6 und 7. Hier sehen wir schon noch die Auswirkungen von Skeuomorphismus. Wir haben die Kamera, die wie eine echte Kameralinse aussieht. Wir haben hier dieses Newsstand, was wie ein Bücherregal aussieht und so weiter. Die Einstellung mit echten Zahnrädern, und das ist jetzt hier deutlich flacher geworden. Die Kamera sieht nur noch wie so ein Piktogramm aus, also nicht mehr wie ein echter Gegenstand, den ihr vielleicht kennt aus eurem persönlichen Alltag. Und das ist halt wirklich Flat Design. Alles möglichst simpel, möglichst einfach, reduziert. Distraction-free war so eine Metapher. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da mitgehen würde. Vielleicht ein anderes Beispiel. Taschenrechner. Auch hier wieder Skeuomorphismus. Sieht aus wie so ein Taschenrechner, den ihr vielleicht in eurer Berufsschule oder während dem Abi benutzt habt. Casio sowieso. Dann haben wir das Flat-Design in der Mitte. Das geht zumindest farblich noch einher, dass man das so ein bisschen identifizieren kann. Okay, das sieht so aus, wie so ein Taschenrechner mal ausgesehen hat. Und rechts haben wir den Neomorphismus, was jetzt so auch eine der neueren Bewegungen ist. Das steht für so ein helles und weiches Aussehen. Und die Elemente schauen halt so aus, als würden sie so smooth aus dem Hintergrund herausragen. Das ist so der Gedanke dabei. Und das ist so ein bisschen der Mittelweg zwischen dem Skeuomorphismus und dem Flat Design. Weiß ich jetzt nicht, das ist, glaube ich, einfach eine persönliche Sache, was euch besser gefällt. Also ich finde natürlich links toll, verstehe aber auch, dass das vielleicht nicht mehr so in die Zeit passt. Das ist mir ein bisschen zu clean vielleicht, aber der Kontrast kommt jetzt auch hier auf der Leinwand nicht so ganz rüber. Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Sache, was euch am besten gefällt. Aber schlussendlich, die Frage, die man sich stellen muss, ist denn weniger wirklich mehr? Trend geht halt zu diesen flachen Designs, Reduktion auf das Wesentliche. Ich habe aber persönlich das Problem, dadurch, dass alle Icons sehr ähnlich zueinander sind, fällt es mir unfassbar schwer, wenn ich so ein Handy in der Hand habe und jetzt eine App suche. Ich verwechsel immer Nextclouds mit dem Podcast-Player, weil diese Icons so ähnlich aussehen, auch farblich. Und dann denke ich mir immer so, warum macht man da nicht einfach mal ein Icon hin, das auch wirklich unique ist und heraussticht? Aber anscheinend ist das das, was die Industrie möchte. Was die Industrie aber auch nicht möchte, ist, dass wir uns heute noch mit Retro-Computing beschäftigen, weil wir sollen ja neue Hardware kaufen. Ja? Also es ist ja nicht vorgesehen und nicht gewünscht, dass wir Hardware 30 Jahre lang benutzen. Wo kommen wir denn da hin? Was sollen denn die Stakeholder denken? Also wie sinnvoll ist es denn, heute noch alte Hardware zu benutzen? Klassische Beraterantwort, it depends. Ich habe kurz überlegt, ob ich so einen alten Laptop hier mitnehmen sollte für diese Präsentation und die eigentlich in einem alten Office machen sollte. Habe mir dann aber gedacht, möchtest du dich wirklich mit dem C3 VOX streiten, weil der VGA auf HDMI-Adapter nicht mit dem Setup hier funktioniert und habe mich dann leider dagegen entschieden. Aber schlussendlich, ich glaube, Hardware wird nicht besser. So ehrlich müssen wir sein. Früher haben wir fehlendes Power Management gehabt, schlechte Performance per Watt, ja, also Rechner, die sich nicht runterziehen. Ich habe so eine kleine WLAN-Steckdose, wo mein Homeoffice-Desk dranhängt und ich sehe halt immer, wenn mein Setup bestehend aus Bildschirm und Rechner dranhängt, dann habe ich so um die 60 Watt. Wenn ich so ein altes ThinkPad anschalte, ja, dann habe ich auch gerne mal weit über die 100 Watt für einen Rechner, der bedeutend älter ist und überhaupt nicht leistungsfähig. Ja, und auch generell Hardware. Alte Gehäuse brechen, Lack löst sich, die Gummierungen zersetzen sich auch, gerade bei ThinkPads ein großes Thema. Und richtige Lagerung ist halt essentiell. Ich habe schon kurz was gesagt zu den Nickel-Cadmium-Akkus, die wollt ihr vermutlich entsorgen. Und anderes Problem ist, Retro-Computing ist leider schon lange kein Nischenhobby mehr. Es gibt viel Content online, viel Content-CreatorInnen, die Podcasts machen, die YouTube-Videos machen. Ja, also Leute wissen, oh, alte Hardware kann Spaß machen. Und Leute wissen dann auch, wenn sie den Keller entrümpeln, dass sie da vielleicht Schätze von der Verwandtschaft finden und rufen dann echt obszöne Preise auf. Ja. Hier so ein Beispiel bei einem Gerät, das ich neulich in die Sammlung aufgenommen habe. Das macht mich immer sehr betroffen, wenn man so ein altes Gerät hat und man will das reinigen und dann kommt der Lack runter und man muss sich 8-mal die Hände waschen, weil das einfach so hart klebt. Oder hier Akkus, die aufblähen, auch jetzt ein Quell unerschöpflicher Freude. Und das sind so Angebote, da muss ich aufpassen, nicht unflätig zu werden. Ja, das ThinkPad T23 ist ein Gerät, das ist gut knapp über 20 Jahre alt, kriegt man für gewöhnlich auf Kleinanzeigen oder anderen Quellen um die 50, 60 Euro. Da ruft jemand 400 Euro auf und der verkauft das Ding. Und dann denke ich mir so, das ist nicht fair. Ja, toll. Aber weiter unten im Kleingedruckten steht, Garantie gilt nur, wenn auf dem Transport was kaputt geht und wenn irgendwie dein Akku kaputt geht, dann schicke ich dir einen anderen Akku. Ja moin, die 30 Euro, die kann ich auch selbst, also sorry, das, da ist der Aufpreis dann nicht wirklich fair. Ja. Das ist nicht letzter Preis, ja. Also long story short, es macht nach wie vor noch Spaß, alte Hardware zu benutzen oder alte Software zu benutzen. Ich persönlich finde, das erdet ungemein. Also ich glaube, wir haben jetzt alle festgestellt in den letzten Minuten, früher war nicht alles besser. Man kann auch immer noch sehr viel lernen, indem man halt einfach auch mal versucht, mit wenig Ressourcen viel zu erreichen. Heute schmeißen wir überall CPU und RAM drauf, wenn was nicht performt. Wie Java läuft nicht, ach komm, 16 Gramm, bam. So, das geht halt nicht beim 486er. Da musst du halt einfach ordentlich coden und dein Handwerk verstehen, sonst läuft die Software nicht. Und deswegen gibt's auch super viel beeindruckende Projekte. Dostodon ist ein super spannender Mastodon-Client für MS-DOS. JSH ist eine JavaScript-Engine für MS-DOS und es hat sogar jemand einen Mastodon-Client für Palm-PDAs geschrieben. Das ist halt super toll und deswegen macht es unfassbar Spaß, in diesem Hobby unterwegs zu sein. Und damit ihr euch da noch ein bisschen belesen könnt im Nachgang, wenn es euch denn interessiert, habe ich einmal hier Historie des Pentium-Bugs zum Nachlesen, die Stay-Forever-Folge zum Pentium-Prozessor, Abandonware, also so Software, die halt so alt ist, dass man sie glaubt, nirgendwo mehr finden zu können, gibt es bei WinWorld PC. Auch im Fediverse gibt es coole Content-CreatorInnen, zum Beispiel In Love with PDA. Der liebe Christoph sammelt, so wie ich Notebooks sammle, PDAs. Er braucht dafür aber weniger Stauplatz als ich. Und der ist halt so tief in diesem PDA-Rabbit-Hole drin, das ist echt eine helle Freude, da mitzulesen. Das regionale Retro-Rechenzentrum sammelt alle Unix-Kisten und auf YouTube gibt es natürlich, ich glaube, wir alle kennen LGR. Laptop Retrospective ist auch ein super cooler Content-Creator. Hier auch noch ein paar andere. Und natürlich auch, ganz wichtig, Stay Forever, so der größte deutsche Retro-Podcast. Und DOS Game Club, ein englischsprachiges Projekt, wo Leute, so wie Leute Bücher rezensieren, in so einem Lesezirkel spielen die halt MS-DOS-Spiele und machen dann so 3-Stunden-Folgen über Doom oder sowas. Das ist fantastisch, da höre ich gerne rein. Und wenn euch dann immer noch langweilig ist, dann gibt es auch noch den ThinkPad Museum Podcast, der erscheint einmal alle 4 Wochen. Da springen wir in die Geschichte und Gegenwart von diesen sagenumwobenen ThinkPads. Das heißt, wir sprechen über News, Modelle, Techniken und auch Persönlichkeiten aus dem Umfeld. Interaktives Format, also wenn ihr auch ein Sammelproblem habt, dann seid ihr gerne willkommen, über eure Sammlungen zu sprechen. Gibt es auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und mit der Liste an Bilderquellen würde ich mich dann auch bei euch bedanken für die Aufmerksamkeit.
Danke dir für den Vortrag.
Sehr wunderbar. Gerne.
Gibt es noch Fragen? Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen, aber nicht super viel. Ganz oben natürlich.
Test. Erstmal vielen Dank. Das war sehr amüsant. Die meisten Beispiele waren von 2006, 2001, 2000, was nicht wirklich früher, sondern so gerade jetzt ist. Die wenigen waren so von 98, 93. Also im Prinzip bedeutet, früher war das doch besser. Also jetzt vor kurzem war schlechter und jetzt ein bisschen besser geworden oder auch so nicht wirklich?
Gute Frage. Wie viel schlechter, wie viel besser es war? Ich glaube, das hängt sich immer so ein bisschen die Waagschale. Ich mache das so ein bisschen immer an der ThinkPad-Historie von abhängig, weil da hat man halt schon am Anfang diese Hochzeit gesehen, irgendwann Innovation, die ausgeblieben ist. Dann ist es kurz wieder besser geworden, weil neuer Owner. Dann gab es mal qualitative Probleme. Aber ich glaube, das ist schwer singulär zu beantworten, weil ich glaube, es ist auch immer eine individuelle Sache, wie Hersteller ihr Hardware-Portfolio und ihre Roadmaps designen. Es gibt Hersteller, die waren früher unfassbar stark, waren dann mit einem großen Schlag weg vom Fenster. Manche waren schon immer mittelmäßig in allem, was sie produziert haben. Ja, ist so ein bisschen schwer zu beantworten. Aber ich habe wirklich große Vorliebe für alle Maschinen, die so um die Windows 98 und Windows XP-Zeit herum rausgekommen sind. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, weil das so die Zeit war, wo ich so richtig in dieses Computer-Hobby mich reingenördet habe. Ich glaube, das ist vermutlich der Grund, warum ich das am besten finde. Wie alles, was mit Retro zu tun hat, man ist romantisch verklärt. Und genau die Zeit, wo man selbst mit Rechnern gearbeitet hat, ist natürlich immer die beste.
Lagerst du deine 77 ThinkPads in einem feuerfesten Schrank oder ohne Akkus?
Ich hoffe, dass meine Versicherung jetzt nicht zuhört. Also ich lagere die in einem Dokumentenschrank. Das ist so ein bisschen der Deal, den ich mit meiner Partnerin habe, dass ich diesen Schrank habe, den ich füllen darf. Und wenn der Schrank voll ist, dann ist er voll. So, Akkus entferne ich in aller Regel, weil ich halt jetzt nicht Bock habe, jedes Gerät einzeln mal aufzumachen und reinzugucken. Also ich gucke schon natürlich immer mal, wie es den Akkus auch geht. Die habe ich in einer Kiste gesammelt, die man mal mit Sand und mit feuerdämmendem Material ausgießen sollte. Ich schreibe mir das mal auf. Da gibt es extra so feuerfeste Taschen auch quasi. Das habe ich neulich gelesen, weil Samsung ja diese Probleme lange hatte mit diesen explodierenden Handy-Akkus. Also da kannst du einen Akku reintun und wenn der dann wirklich aufbläht und ausgast, dann brennt nicht gleich die ganze Wohnung, sondern vielleicht, hoffentlich brennt es gar nicht.
Ja, fantastischer Vortrag. Ich hätte doch noch eine Frage. Jetzt bin ich 2-3 Semester, vielleicht älter. Ein bisschen habe ich vermisst die 8-Bit-Generation. Da gibt es ja sowas wie Themen wie auch CPM, vielleicht das erste Betriebssystem. Mhm. Aber was ich vielleicht ganz gut finde, dass man nicht nur sagt, früher war alles besser, sondern zwei Dinge. Single-Board-Computer, sehr übersichtlich und du kannst viel über Computerarchitektur lernen. Und es gab mal ein Programm Visual Computer, 6502, Z80 glaube ich, das ganze Apple und ich weiß nicht, auf verschiedenen anderen fahren. Und da kannst du auch genau sehen, wie Register sind und das Ganze, also wie ein Programm abgearbeitet wird. Ich glaube, der didaktische Punkt wäre sehr gut. Wir halten heute alle ein Rechenzentrum in den Händen.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn du 90er Jahre RISC gemacht hast, Unix, dann ist das ja heute eine Cray, noch viel besser, ja. High-Performance Computing. Aber das den Menschen ein bisschen näher zu bringen und, sagen wir mal, jungen Menschen und dann vielleicht die Lücke zu schließen in Richtung Maker-Community, löten, basteln, verschiedene Stichworte. Kannst du das nochmal kommentieren? Wie siehst du das? Weil da gibt es auch eine sehr große Community, Classic Computing, glaube ich, kennst du ja. Die gehen ja noch weiter zurück, bis hin zu Anno Tobak.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es wirklich eine große Community und auch generell, es gibt immer noch Leute, die programmieren Stand heute neue Software, neue Spiele für MS-DOS, für C64 und für solche Plattformen. Das ist halt für mich halt schwer nachzuvollziehen, weil ich natürlich Kind der 90er bin und deswegen da nicht mit sozialisiert wurde. Aber es gibt da den Need und ich finde es fantastisch, weil das ist halt genau der Punkt, den ich ja machen wollte. Wir sind schon sehr verwöhnt mit unserer Architektur und ich glaube, das ist unfassbar erdend, mal sich mit einer 8-Bit-CPU rumärgern zu müssen. Also super, dass es das gibt. Darf es gerne mehr von geben.
Wir haben noch eine letzte Frage.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Bekommen wir vielleicht ein paar Worte zu Wireless USB?
Wireless USB, schön. Das ist genauso schlimm wie diese drahtlosen VMAX Docking Stations, die einige Hersteller, HP, Lenovo und so mal gebaut haben, wo man noch ein weiteres Frequenzband hatte. Ich habe nie Hardware in den Händen gehabt, die das konnte, weil die immer sackenteuer war und ich mir das nicht so leisten konnte. Und jetzt ist die Hardware so vergriffen, dass es schwer ist, da ranzukommen. Also ich habe auf meiner Wishliste, auf meiner Museumsseite, ich habe schon so eine VMAX Docking Station für eins meiner ThinkPads, aber ich habe nicht die passende WLAN-Karte für und die Antennen, die ich im Bildschirm verlegen müsste. Und ähnlich ist es mit Wireless USB. Das ist halt so ein Nischenstandard, der sich nie durchgesetzt hat. Und den würde ich gerne mal in die Hände kriegen, aber ich habe bisher nicht viel Positives darüber gehört. Bitte? Okay, es gab sogar einen Linux-Stack, der mittlerweile rausgeflogen ist. Das klingt plausibel und nachvollziehbar.
Sorry, dass ich das Mikro noch einmal gekapert habe. Aber ich wollte nur auf was aufmerksam machen, was ebenfalls ein cooles Retro-Thema ist. Und zwar hier wurden ja jetzt quasi hauptsächlich Rechner aus, ich nenne es jetzt mal Westtechnik, vorgestellt. Ich habe auf meinem Dachboden noch ein paar KC 84, 2 und 3 rumgammeln. Das sind DDR-Computer.
Cool.
Und wollte generell mal darauf aufmerksam machen, dass es ja auch Computertechnik, ich sag jetzt mal, aus anderen Sphären gibt, die ziemlich interessant sind. Zum Beispiel, und das tut mir ein bisschen leid, dass ich die vernachlässigt habe, ich habe auch viel Software auf noch Kassetten, die damals im Rundfunkprogramm ausgestrahlt wurden.
Ja.
Dann hat man auf Aufzeichnen geklickt und ja, so funktionierte damals auch Datenübertragung. Also
ja,
das ist auch immer ein interessanter Punkt, den man bei Retro-Computing mit beleuchten kann.
Auf jeden Fall. Richtig guter Punkt. Ich glaube, der WDR Computer Club hat das auch eine Zeit lang gemacht, dass sie Listings übertragen haben. Und gibt es auch eine fantastische Folge bei Stay Forever, die sich mit Computer in der DDR beschäftigt. Also mit Klon, aber auch generell mit der Innovation, die da war. Das wird nämlich auch gerne in der Historie gerne mal unter den Teppich gekehrt. Guter Punkt. Sehr, sehr spannendes Rabbit Hole.
Cool. Dann nochmal vielen Dank.
Vielen Dank.